Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wissen Sie eigentlich, was der häufigste Nachname ist? Könnte man jetzt ein bisschen nachraten. Nur so in unseren Breiten kommt man normalerweise irgendwo so auf Müller, Meier, Schmidt. Und Müllers und Meiers und Schmidts gibt es in allen Sprachen der Welt. Aber es gibt einen Nachnamen, der ist noch sehr, sehr viel häufiger als diese geläufigen. Kennen Sie die Familie Ja-Aber? Die ist jedem schon begegnet. Also ich war gestern in der Oper, es war so schön. Der hat dirigiert, die haben gesungen, die haben musiziert, mir ist die Seele aufgegangen. Und dann sitzt neben mir Frau Ja-Aber. Ja, aber die Arie im dritten Akt, da war die Intonation nicht sauber. Oder ich spare mir jahrelang meine Kröten zusammen, um mir einen kleinen Traum zu erfüllen und kaufe mir einen kleinen, zweisitzigen, roten Sportflitzer und sage, ach, mit dem fährst du jetzt in den Süden in Urlaub, offen, du kriegst ein bisschen Farbe auf die Platte und dann steht neben mir der Herr, ja, aber du weißt schon, es ist ein veraltetes Modell, das hat nur Euronorm 3, du bist eine Umweltsau. Ja, aber. Oder da läuft einem endlich der Mensch über den Weg und man sagt, das ist meine große Liebe. Da möchte ich den Rest meines Lebens mit diesem Menschen verbringen. Und dann steht die Tante ja aber daneben, aber du kennst schon die Scheidungsquoten, nicht? Diese Ja-Abers können einem gewaltig auf den Keks gehen. Und ich kenne einen, dem sind sie auch auf den Keks gegangen. Einen, den wir in diesem Jahr von diesen Kanzeln auch häufiger zu Wort kommen lassen, nämlich den Apostel Paulus. Er setzt sich in unserem Predigttext heute, im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, die Verse 12 bis 20, mit solchen Ja-Abers auseinander. Er schreibt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir alleine in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ja, liebe Schwestern und Brüder, da legt sich der Paulus ganz schön ins Zeug. Eine richtig schöne, klassische Argumentationskette. Wenn, dann, wenn nicht, dann nicht. Er versucht zu überzeugen, und da beneide ich ihn gar nicht drum. Er versucht zu überzeugen mit Argumenten, und dabei geht's doch um die Wahrheit. Dabei geht's doch um eine Tatsache. Aber diese Herrschaften Ja-Aber oder die Skeptiker oder die Agnostiker oder wie man es nennen will, die Menschen, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehen kann, was ich mit meinem klaren und vernünftigen und ja, vorhandenen Verstand sehe. Ich glaube nur, was ich sehe. Na, denen antworte ich dann immer gern, Kannst du mir bitte Datum und Uhrzeit nennen, wo du deinen Verstand gesehen hast? Paulus ist da nicht so boshaft wie ich. Er versucht zu argumentieren. Was wäre denn, wenn ihr recht hättet? Ihr habt zwar nicht recht, aber was wäre denn? Da hängt doch eine ganze Kette an Konsequenzen dran. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die ganze Botschaft Schall und Rauch, dann ist die ganze Hoffnung der Menschen, die ihr Leben drauf setzen, vergebens. Habt ihr euch eigentlich Gedanken darüber gemacht, was ihr anrichtet mit diesen Zweifeln? Zweifeln ist immer erlaubt, klar. Aber wie weit wären wir Menschen gekommen, wenn wir immer die Grenzen genommen hätten, die stehen, die so formuliert sind, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Und klar, der Erfahrungswert aller Menschen damals war, Leben hat einen Anfang, das, was dazwischen ist, ist unerheblich, und dann hat es das Ende, der Tod. Anfang, Mitte, Ende, aus, Öpfel, Amen. Das ist der Erfahrungswert der Menschheit gewesen bis zur Christi Auferstehung. Tief eingegraben ins Bewusstsein, das ist der menschliche Erfahrungsschatz. Und wenn sich da was ändert, das sind wir vorsichtig, das glauben wir nicht. Nur was wäre denn, wenn? Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir einen galiläischen Wanderprediger, der Gutes getan hat, Weises verkündet hat, der den Menschen Anleitung und Hilfe gegeben hat, diese kurze Spanne zwischen Anfang und Ende des Lebens irgendwie gut und positiv zu füllen. Ein, man würde sagen, heutzutage durchaus reflektierter Ethiklehrer. Er hat uns gezeigt, was gut und böse ist. Und das wäre es dann gewesen. Weil die Menschen gibt es ja heute auch. Die sagen also, mit dem christlichen Glauben, ja, das, was Jesus gesagt hat und getan hat, das ist Maßstab für mein Leben. Da richte ich mich aus. Ich will auch lieber besser gut als böse sein. Aber das andere, na, das ist nicht so meins. Gibt sogar unter Theologen. Das ist ein paar Jahre her. Da hat sogar ein bayerischer Theologe ein Buch geschrieben, warum ihm die Auferstehung Jesu wurscht ist. Ist kein Bestseller geworden. Wir haben in unserer Kirche im sogenannten Disziplinarrecht zwei Begriffe gehabt. Jetzt haben sich etwas verändert. Früher hieß es, wenn ein Theologe irgendwelchen menschlichen Mist gebaut hat, dann hat er ein Amtszuchtsverfahren an den Hals gekriegt. Heute heißt es angeglichen Disziplinarverfahren. Und wenn er sich in seiner Verkündigung oder öffentlichen Rede von Schrift und Bekenntnis zu weit entfernt, dann haben wir das sogenannte Lehrzuchtverfahren. Da wird also die Lehre auf den Prüfstand gestellt. Und seit 1945 gab es in unserer Kirche kein einziges Lehrzuchtsverfahren mehr. Spricht eigentlich für die Pfarrerinnen und Pfarrer, dass sie ganz brav das Richtige predigen, ne? Nur bei diesem einen bayerischen Theologen haben wir dann angefangen, eine Ausnahme zu machen. Und haben das Lehrzuchtsverfahren in die Wege geleitet. Es ist nur leider, oder Gott sei Dank, nie dazu gekommen, weil er dann aus unserem Dienst ausgeschieden ist. Mir wäre lieber gewesen, er wäre zur Vernunft gekommen und hätte nachgedacht. Denn ethische Lehrer gibt es wie Sand am Meer auf dieser Welt. Menschen, die einen anleiten, was ist gut, was ist böse. Dazu braucht's Christus nicht. Dazu braucht's nicht den Sohn Gottes. Es braucht den Sohn Gottes, weil er uns eine Tür aufgemacht hat, die von allen Begrenzungen hinausführt in die Ewigkeit, ins ewige Leben. Und es ist nachvollziehbar, dass diese Botschaft, die da heißt, Tod ist Tod, gilt nicht mehr, dass die zunächst unglaublich ist. Und dass da die Widersacher des Paulus durchaus ihre Sachen und ihre Meinungen formulieren, ist auch klar, weil das Geschehen einfach so groß war, dass es zunächst mal allen menschlichen Verstand gesprengt hat. Und wir hoffen eben nicht allein in diesem hiesigen Leben auf Christus, sondern dass wir ihm nachfolgen, hier und dann auch dorthin, wo er hingegangen ist, in das Leben, von dem wir im Moment nur träumen können. Paulus ist sich seiner Sache ganz sicher. In seiner klassischen Disputation mit Argumenten und Gegenargumenten kommt er zum Schluss nur zu einem einzigen logischen Schluss. Das sei auch denen ins Stammbuch geschrieben, die mit der Logik anderweitig argumentieren, also so Mr. Spock und dergleichen. Er endet mit der Feststellung, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nicht ich glaub, ich vermute oder ich hab gehört. Paulus kann feststellen, Christus ist auferstanden, weil er ihm ja auch begegnet ist. Das erste Mal vor Damaskus, als sein Leben die große Wende genommen hat, als aus dem Verfolger ein Jünger wurde, als aus dem Saulus der Paulus wurde. Mir tun eigentlich alle leid, die diesen Weg nicht mitgehen können, die ihr Leben lang raffen und schaffen und wissen, hat ja eh nichts genutzt. Am End ist Finsternis, ist Dunkelheit, ist Schweigen, ist Aussein. Man müsste mit der gleichen Eindrücklichkeit wie Paulus genau dagegen argumentieren und sagen, Mensch, nimm doch dieses Geschehen, das historische Tatsache ist, nicht nur als eine biblische Erzählung, nimm's auch als ein Stück deines eigenen Lebens. Es bekommt ein anderes Ziel. Es bekommt einen wirklichen Sinn, dem Erstling unter den Auferstandenen nachzufolgen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.